Und ich freue mich natürlich auch, Matti und Andrea zu sehen. Putz und Simi sind sogar noch ein bisschen verwandt miteinander. Wir haben heute Morgen dürfen euch zusammenhocken, das Abendschule. Und ich freue mich aber auch, Gesichter zu sehen, die ich noch nie gesehen habe. Das ist ja schon ein paar Jahre her, dass ich das letzte Mal da gewesen bin. Aber ich freue mich natürlich auch über alle Gesichter, die bekannt sind. Man muss seit Jahren oder Jahrzehnten bereits kennen. Also mit anderen Worten, man könnte eigentlich einen Begriff heransetzen und der heisst, Freude herrscht. Kennt ihr das? Freude herrscht. Von wem kommt der? Ogi. Was ist Ogi? Ist das ein Lebensmittel? Ist das eine Firma? Hä? Ex-Bundesrat. Adolf Ogi. Und bei jeder Gelegenheit hat er die Aussage gemacht. Freude herrscht. Ja, Weihnachten hat er etwas vom Bäumchen erzählt. Er ist ja vor einem Tunnel gestanden dort, im Kandersteg, und hat es geschneit. Aber er hat etwas gesagt von... Claude Nicolet. Genau, Claude Nicolet. Wer ist der Claude Nicolet? Astronaut, ein Schweizer, der Astronaut ist. Und ist mit Atlantis, Space Shuttle Atlantis, 1992 in den Weltraum rauf. Und gestern, vor einer Woche... Und 28 Jahre, also 7. August 1992, hat der damalige, gerade aktuelle Verkehrsminister und Vizepräsident, Bundespräsident, Adolf Ogi mit dem Claude Nicolet geredet und hat unter anderem die Aussage gemacht, Freude herrscht, Monsieur Nicolet. Er war natürlich begeistert, dass ein Schweizer am Weltraum oben ist und da die Schweiz vertritt da quasi im ganzen Weltall oben. Friede sei mit euch. Kennt ihr das auch? Von wem ist dann der Spruch? Von Jesus. Und bei jeder Gelegenheit hat er die Aussage gemacht. Friede sei mit euch. Wo er nach der Auferstehung der Jünger begegnet ist. Und es ist nicht unnötig, dass er das sagt, weil sie hatte Angst, sie hatte Schiss. Sie wusste, wie es weitergeht. Er hat es bei mehreren Situationen gesagt. Kommt euch noch einer in den Sinn? Da wollen wir wieder an die Bibel aufschlagen, im Lukas-Evangelium, Kapitel 7. Lukas, Kapitel 7. Und dort lesen wir den letzten Vers. Lukas 7, Vers 50. Lukas 7, Vers 50. Er aber sagte zu der Frau, dein Glaube hat dir geholfen, geh hin mit Frieden. Friede sei mit dir. Der Matthias hat es jetzt schon mehrfach erwähnt, von was für einer Frau, dass wir heute Morgen reden, von der Maria von Magdala. Und wir fragen uns, wer ist das eigentlich, die Frau? Was ist das für eine Frau? Sie ist die Erste, die den auferstandenen Heiland verkündigt. Nachdem er vom Grab auferstanden ist. Nach seiner Auferstehung ist sie ja die Erste gewesen an der Gruft. Sie ist auch voran zum Grab gefolgt. Nicht viele sind gegangen, aber sie ist gegangen. Sie ist zum Grab hergegangen. Sie ist auch am Fuß vom Kreuz gestanden. Wo ein und ander weggegangen ist. Sie ist es, wo ja zu Jesu Füssen sitzt und von ihm lernt. Und Jesus hat ihr geholfen, aus Verzweiflung und aus Verderben rauszukommen. Er hat 7-mal durch seinen Befehl böse Geister, die ihr Herz und ihr Gemüt belastet und auch beherrscht haben, hat er austrieben. Maria von Magdala liebt ihren Erlöser über alles. So wie es der Matti auch richtig interpretiert hat. Voran, in der Ansage. Könnt man, du hättest gewusst, über was ich rede heute. Das war genau richtig. Das ist die eine Seite von der Maria. Die andere Seite, sie ist eine berüchtigte Frau in der Stadt. Man kennt sie, man weiß, wer das ist. Für viele Menschen ist sie ein hoffnungsloser Fall. Eine, die keine Chance hat. Maria von Magdala ist allgemein bekannt als grosse Sünderin da in der Stadt. Und jetzt ist sie an einem feinen Gastmahl, ist absolut auf der richtigen Spur, an einem feinen Gastmahl in einer durchlauchten Gesellschaft. Aber nicht als Gast, sie ist nicht eingeladen gewesen, sondern sie hat sich heimlich hineingeschlichen. Der Gastgeber ist ja auch kein geringerer als der Simon, der stolze und eigenwillige Pharisäer. Gut, wie kommt es dazu? Jesus ist bei Simon als Gast eingeladen. Er hat ihn vom Aussatz geheilt. Und aus Dankbarkeit gibt er für den grossen Lehrer, Jesus, das Festmahl, wo auch seine Jünger und ein Haufen andere Juden versammelt sind. Also der Simon hat Jesus und seine Jünger und einen Haufen Kollegen eingeladen für das Festmahl. Aus Dankbarkeit, weil Jesus ihn vom Aussatz geheilt hat. Das ist 6 Tage vor Ostern, kurz nach der Auferstehung vom Lazarus. Und jetzt sitzen sie zusammen und geniessen das Mahl. Und da passiert ganz plötzlich etwas total Unvorhergesehenes. Jetzt machen wir einen Gedankenstrich. In dem Moment. Wie reagieren wir? Wie reagiere ich, wenn jetzt da hinten zu der Tür plötzlich ein unangemeldeter, unerwarteter und unvorhergesehener Gast hineinkommt? Er spaziert da vorne und hockt dann eben der Matti an. Wie reagiere ich darauf? Kommen wir später noch darauf zu reden. In unserer Geschichte ist es eben die berüchtigte Maria von Magdala, die in die Männergesellschaft hineindringt. Und wenn wir schon das Lukas-Evangelium Kapitel 7 offen haben, dann lesen wir Vers 37 und 38. Und dort heisst es nämlich, und siehe, in der Stadt war eine Frau, die war eine Sünderin. Steht sogar in der Bibel. Als die erfuhr, dass er, Jesus, im Haus des Pharisäers zu Tisch saß, brachte sie ein Fläschchen mit Salböl, trat von hinten an ihn heran, weinte und fing an, seine Füße mit ihren Tränen zu benetzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen und küsste seine Füße und salbte sie mit Salböl. Sie ist ganz still hineingeschlichen, einfach zu Füßen von Jesus und hat auf keinen Fall Aufsehen erregen. Sie hat gehofft, dass das gar niemand merkt. Aber der Matthias hat es bereits gesagt. Das hat man einfach müssen merken. Warum? Der Duft von dem Salböl hat sich verbreitet im ganzen Raum. Und die Leute haben gedacht, was ist denn da? Und die Familie haben sie gesehen. Da vorne. Bei dem Meister. Die. Da bei ihm. Bodenknüllt. Und ihn berührt sogar. Und das Gemurmel ist langsam verstummt. Die Leute haben nur noch geschaut, was jetzt da passiert. Und jetzt sind zwei ganz interessante Reaktionen zu beobachten. Auf der einen Seite haben wir den Judas, einer der Jünger von Jesus. Er reagiert mit einer vorwürfigen, offenen Kritik. Ganz klar. Und dann haben wir den Simon, unseren Gastgeber. Der hüllt sich in betretenes, kritisches Schweigen und hofft, dass das möglichst glimpflich über die Bühne geht, was jetzt da gerade abläuft. Gedankenstrich. Vergessen wir unseren Gast nicht, der da vorne sitzt, der unangemeldet und ungebeten einfach hineingekommen ist. Aber widmen wir uns einmal unseren zwei Figuren, Judas und Simon. Gehen wir zuerst zum Judas und dann lesen wir das Johannesevangelium auf, Kapitel 12. Johannesevangelium, Kapitel 12. Es ist interessant. Viele Geschichten sind in diesen drei Synoptikern aufgeschrieben. Matthäus, Markus und Lukas. Johannes hat verschiedene andere Gedanken geschrieben, aber die Geschichte ist auch beim Johannes festgehalten. Johannesevangelium, Kapitel 12 und das Vers 4 bis 6. Da heißen wir, lesen wir vom Judas, da heißt, da sagte einer seiner Jünger, Judas Ischariot, der ihn später verraten sollte, warum ist dieses Öl nicht für 300 Silbergroschen verkauft und den Armen gegeben worden? Das sagte er aber nicht, weil er nach den Armen fragte, sondern er war ein Betrüger, denn er hatte die Kasse und unterschlug das eingelegte Geld. Na super, he? Einer von den Mitarbeiter von Jesus, steht ganz klar, ist ein Betrüger und hat ihn unterschlagen. Und er hat eine Kritik geübt. Ganz klar. Er hat kein Herz für die Armen. Das ist nicht sein Ding. Für die Armen. Ja, genau. Aha, möglichst viel holen. Genau, für das hat er ein Herz gehabt. Möglichst viel holen. Und mit seiner Kritik steckt er auch noch die anderen an. Im Matthäus-Evangelium, Kapitel 26, die gleiche Geschichte, lesen wir davon, Matthäus 26, Vers 8 und 9, das heißt: Als die Jünger das sahen, wurden sie unwillig und sagten, was soll diese Vergeudung? Es hätte ja teuer verkauft werden und das Geld den Armen gegeben werden können. Haben alle ein bisschen angefangen zu motzen. Und das hat Maria natürlich schon gehört. Und sie hat gedacht, nein, jetzt ist glaube ich am besten, ich verschwinde wieder. Ich ziehe mich einfach wieder zurück. Jesus hat bis jetzt noch kein Wort gesagt. Hat das einfach machen lassen. Gehen lassen. Aber jetzt kommt Jesus ins Spiel. Vers 10, Matthäus 26. Als Jesus das merkte, sagte er zu ihnen, was macht ihr der Frau so schwer? Sie hat doch ein gutes Werk an mir getan. Den Arme habt ihr immer bei euch, mich aber habt ihr nicht immer. Und dass sie das Öl auf meinen Leib gegossen hat, das hat sie für mein Begräbnis getan. Wahrlich, ich sage euch, wo dies Evangelium in aller Welt gepredigt wird, da wird man auch sagen, was sie getan hat, ihr zum Gedenken. Jesus vermittelt uns da äußerst wertvolle und bedeutsame Lehren und Gedanken, gibt er uns mit. Zwei von diesen Gedanken möchten wir jetzt rausholen. Und für den ersten Gedanken bitte ich den Andres, etwas einzuspielen. Ich habe noch ein Lied mitgebracht. Es ist vom Jodelclub Wiesiberg. Gerne vielleicht, die haben den anderen, hören das auch. Das Lied heisst Blumen. Es ist von Polo Hofer, der ist auch vor 3 Jahren gestorben. Und hört mal auf den Text von dem Lied. Ich spiele das Ganze abspielen. Und vor allem auf den Refrain. Darum bringt mir Blumen, solange ich Freude kann haben. Und nicht erst dann, wenn ich muss von der gehen. Ich habe ein ganz uraltes Gedicht auf einem uralten Zettel gefunden. Da heisst es: Streut Blumen der Liebe bei Lebenszeit, bewahret einander vor Herzeleid. Die Toten freuen keine Blumen, weil sie hier im Grabe ruhen. Bewahret einander vor Leid und Schmerz, so lebte länger manches Herz. Und ich habe nicht schlecht gestaunt, dass ich analog genau die Gedanken bei Ellen White gefunden habe. Und zwar im Buch Das Leben Jesu. Halt immer noch der alten Band verhaftet, glaube ich, Sieg der Liebe heisst jetzt die neue Ausgabe. Aber im Buch Das Leben Jesu auf Seite 5 und 53 schreibt sie ganz genau von dem Gedanken. Da sagt sie: Viele bringen den Toten wertvolle Gaben und sprechen an ihrem stummen, erstarrten Leib freigebig Worte der Liebe. Zartgefühl, Anerkennung und Hingabe werden an jene verschwendet, die weder hören noch sehen können. Und er hat auch gehört, er hat nicht gesagt verwendet, sondern verschwendet. Wären doch diese Worte gesprochen worden, als der erschöpfte Geist ihr so nötig bedurfte, als die Ohren noch hören und das Herz noch fühlen konnte, wie köstlich wäre ihr Wohlgeruch gewesen. So bringen wir Blumen, solange ich Freude kann haben. Und nicht erst dann, wenn ich muss von dir gehen. Das ist der eine Aspekt, den wir herausnehmen aus der Begegnung von Jesus mit der Maria von Magdala. Der andere Aspekt haben wir Vers 12 gelesen, Matthäus 26, wo er sagt, dass das Öl, das sie vergossen hat, eine Vorbereitung war auf sein Begräbnis. Er hat Maria den tieferen Sinn für ihre selbstlose Tat erläutert, indem sie sein Leib aufs Begräbnis gesalbt hat. Und auch dazu schreibt Ellen White, gerade im Fortsetzung vom Text im Leben Jesu, Seite 553, wie das alabasterne Gefäß zerbrochen wurde und derselbe Wohlgeruch das ganze Haus erfüllte, so musste Christus sterben. Sein Leib musste gebrochen werden, aber er sollte wieder auferstehen aus dem Grabe und der Wohlgeruch seines Lebens würde die ganze Welt erfüllen. Wir haben gesehen, der Judas hat offene Rebellion gemacht. Und der Simon? Simon, der Pharisäer. Simon von Bethanien, unser Gastgeber. Der Simon ist von Jesu Verhalten völlig überrascht gewesen. Mit dem hat er in keiner Art und Weise gerechnet. Und er ist in seinem pharisäischen Stolz schon verletzt worden. Dann er sieht, wie langsam seine Gäste ungeduldig werden und von ihm irgendeine Reaktion erwartet. Und darum gehen wir wieder zurück ins Lukas-Evangelium, wieder ins Kapitel 7. Lukas-Evangelium, Kapitel 7, und das ist dort Vers 39. Und da heißt es: Als das der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, sah, dachte er bei sich, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die den anrührt. Denn sie ist eine Sünderin. Gedankenstrich. Unser unangemeldeter und unerwarteter Gast, der da vorne sitzt. Auch unverhofft. Was hat eigentlich der oder die da innen zu suchen? Wir wissen doch ganz genau, was das für ein Typ ist. Warum getraut sich die überhaupt da reinzukommen? Da zu uns und einfach da vorne her sitzen. Wir kennen doch die. Wir kennen doch den. Was hat er da zu suchen? Jesus kennt unsere Überlegungen. Und er kennt auch die Überlegungen von Simon. Und er erzählt dem Simon eine Geschichte. Lukas 7, Vers 40. Da wandte sich Jesus zu ihm und sagte: Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er antwortete: Meister, sprich. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Einer war 500 Silbergroschen schuldig, der andere 50. Da sie es nicht bezahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer von beiden wird ihn nun am meisten lieben? Wo Simon antwortet, ich denke, der, dem er am meisten geschenkt hat. Er aber sagte zu ihm, du hast richtig entschieden. Und er wandte sich zu der Frau und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Diese aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben, diese aber hat, seitdem ich hereingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salbe gesalbt. Und deswegen sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel erwiesen, viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Da dachten die bei ihm zu Tische saßen, wer ist dieser, der sogar die Sünden vergibt? Das wäre das Thema für eine eigene Predigt. Der Vorwurf, den er immer wieder bekommen hat. Wer ist der, der sogar die Sünden vergibt? Aber er sprach zu der Frau, dein Glaube hat dir geholfen. Geh hin mit Frieden. Maßgebend, meine Lieben, maßgebend ist nicht die Grösse von deiner Schuld. Maßgebend ist die Fülle von deiner Hingabe und die Bereitschaft, Vergebung von Jesus anzunehmen. Das ist entscheidend. Maria hat sich selber zu Füßen von Jesus gelegt und damit ihre ganze Vergangenheit, wo sie mitgetragen hat. Und hat mit dieser Salbung ein grosses Werk verrichtet. Und so schreibt uns der Paulus im Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 1 und 2, mit seinen eigenen Worten, Epheser 5, 1 und 2, so seid nun Gottes Nachfolger als seine geliebten Kinder und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat, als Gabe und Opfer Gott zu einem lieblichen Geruch. Und da stellt sich jetzt die Frage, die der Matti ganz am Anfang auch gestellt hat. Bin ich als Nachfolger Christi ein Wohlgeruch für Gott? Und ich will den Text auch lesen. Haben wir auch vorgesehen, was du gelesen hast, im 2. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 14 und 15. 2. Korinther 2, Vers 14 und 15. Das sagt uns der Paulus. Gott aber sei Dank, der uns allezeit Sieg gibt in Christus und durch uns den Duft seiner Erkenntnis an allen Orten offenbart. Denn wir sind Gott ein Wohlgeruch Christi unter allen Menschen. Du bist Gott ein Wohlgeruch Christi unter allen Menschen. Das letzte Mal Gedankenstrich. Und ich schaue jetzt weg von der Person, die da vorne sitzt. Und ich schaue auf mich. Und ich frage mich ganz persönlich, wer bin ich? Bin ich ein Judas? Bin ich ein Simon? Oder bin ich eine Maria? Amen.